Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Angehörige der Telearbeiterklasse, wir freuen uns außerordentlich, heute eine kleine Panel-Vortrags-Diskussionscollage anbieten zu dürfen. Und einen großen Applaus bitte für die Genossin Sonja Brünzels. Bitte sehr. Sonja Brünzels ist die Hausfrau von Lothar Blisset, und Lothar Blisset, by the way, hat auch die autonome Afrika-Gruppe erfunden. Und wir wollen uns heute mit einem ganz interessanten Thema beschäftigen, das natürlich auch für die anwesenden Personen in den zukünftigen Märkten und Nicht-Märkten interessant sein dürfte. Es geht um Kommunikationsguerilla. Und meine erste Frage an Sonja Brünzels wäre dann auch gleich, speziell auf einem Kongress wie der SIGINT. Da geht es natürlich um Technologie, um neue Technologieformen, es geht ums Internet, es geht um Politik im Internet. Man sieht es auch sehr schön auch, dass natürlich die Sachen, die sich mit starken politischen Themen beschäftigen, Datenkraken und sowas, das sind natürlich auch die meisten Leute dort, und das schauen sich auch die meisten Leute an hier auf der SIGINT. Also Politik im Internet ist ein großes Thema, aber da gibt es natürlich dann das große Rufzeichen oder auch das große Fragezeichen. Politik im Internet, das ist doch nur symbolische Politik, das kann doch nichts. Da bricht kein Glas, da gibt es keine Revolte. Was ist denn symbolische Politik überhaupt, und kann uns das in irgendeiner Weise wirklich weiterbringen? Liebe Sonja.
Ja, erstmal auch von meiner Seite schönen guten Tag, und ich bedanke mich dafür recht herzlich, hier sozusagen vor dem Hohen Rat der technologischen Interventionen Eingang gefunden zu haben und das Recht bekommen habe zu sprechen. Vielleicht noch mal ganz kurz vorweg: Du hast gesagt, das funktioniert hier so. Eingeladen worden bin ich wegen diesem Buch. Dazu will ich sagen, da wird gerade einmal das Wort Internet erwähnt. Und dennoch hat es, und als wir dann mal in einem Buchladen standen und geschaut haben, wie denn das sozusagen aufgenommen wird, sagte ein sehr junger Mann: Aber da sind ja gar keine Baueinleitungen drin. Und das ist genau der Punkt, um den es geht, vielleicht auf der technischen Ebene, dass sagen, der Streit immer darum geht, was ist denn eigentlich Politik, was ist Material, was ist denn wirklich sozusagen die Unterbrechung des Kommunikationskanals, oder um was geht es da eigentlich? Und vielleicht werde ich doch nochmal grundsätzlicher und versuche das nochmal auszuloten. Denn die als Kommunikationsguerilla bezeichneten Formen der Vermischung von Politik und Ästhetik werden eben als symbolische Politik bezeichnet und damit am unteren Ende der Subversionsskala angesiedelt. Das geschieht dann auch mit einem gewissen Naserümpfen in Abgrenzung eben zu dem, was du als wirkliche Politik bezeichnet hast. Da typische Einschätzungen, die uns sozusagen in der Diskussion um dieses Handbuch immer wieder begegnet sind, war: Symbolische Politik ist ästhetisierte Politik, die jetzt an realen Lebensbedingungen, an Arbeitssituationen, Aufenthaltsstatus nichts ändert. Vielmehr beschränkt sie sich auf die ästhetische Darstellung der Bedingungen und auf die Kritik daran. Mithin abgelöst von wirklichen Kämpfen, die wirklich Subordinierten, die Prekären und die Unterdrückten, die andere Sorgen haben, als bunte Bilder zu produzieren. Und das muss man vielleicht dazu gesagt werden: Andere sind als ein imaginiertes Wir, also der Künstler, der Politaktivistinnen und der Intellektuellen. Symbolische Politik, um nochmal die Debatte klar vor Augen zu führen, auf die du anspielst, sie heißt, sie bleibe auf der Ebene des Symbolischen verhaftet, sie greift nicht ein in das wirklich nicht ein in das Räderwerk der politischen Institutionen, der hegemonialen Organisation von Ökonomie und Gesellschaft. Und sie wendet sich auch nicht an konkrete Adressaten, stellt keine nachvollziehbaren Forderungen oder massenwirksame Forderungen und bringt auch keine messbaren Ergebnisse hervor. All das hat symbolische Politik auf dem Kerbholz. Und symbolische Politik ist eine Politikform, die gerade auch in der Kunstwelt Kritik zur Karriere macht, das ist der nächste Vorwurf, und durch die Einbindung in hegemoniale Institutionen sich quasi selbst entschärft. Und schließlich sei es dann auch noch so, dass die Kritiker eine Politik, deren Produkte und Ausdrucksformen kaum, dass sie entstanden sind, schon wieder in den Prozess sozusagen der Wertschöpfung mit einbezogen hat, letztendlich auch für nichts ist. Und Stichwort Guerilla-Marketing und alle Formen sozusagen von Werbung, die ja auch mit ähnlichen Techniken arbeiten. Wir behaupten aber demgegenüber, dass diese Einschätzung am Kern der Sache vorbeigeht.
Ja, eine kurze Zwischenfrage hätte ich. Gestern gab es einen Vortrag von Nick Farr hier auf der SIGINT. Da ging es darum, dass er eigentlich quasi ein darüber Nachdenken fordert, wie Demonstrationen im öffentlichen Raum zum Beispiel organisiert werden sollten, vor allem quasi auch auf einer ästhetischen Art und Weise. Weil quasi die Kritik sozusagen war, wenn die Bilder des mit Tränengas beschossenen schwarzen Blocks in die Zeitungen kommen, dann wäre die Schlacht eigentlich schon verloren. Eigentlich müssen die Menschen auf der Straße tanzen bei einer Demonstration. Geht es da genau um diese Ebene, quasi, was dann auch kritisiert wird? Da wird nur mehr ästhetisch gedacht und nicht mehr wirklich so ein quasi...
Ja, der Witz war ja auch, dass die Debatte um die Kommunikationsguerilla ja genau auch entlang dieser Linie ging. Der schwarze Block hat immer kritisiert, dass da nichts Wirkliches passiert. Ungeachtet dessen, dass sie ja selber sozusagen als symbolische Politik sozusagen den Vorwurf der symbolischen Politik bekommen haben, weil einen Bankenviertel in Scherben zu legen, ist nicht wirklich, ändert auch jetzt nicht am Bankensystem oder an der Kritik, ist zwar eine radikale Kritik an den Banken, aber man hat damit sozusagen auch noch nichts wirklich in Anführungsstrichen verändert. Das ist die Frage, ob das stimmt. Ich glaube, dass der schwarze Block sich seiner Wirkung gar nicht bewusst ist, aber das ist eine andere Debatte. Die Frage sozusagen, auf welcher Ebene sozusagen Politik funktioniert, war eben genau dieses Handbuch entstand aus einer Debatte um Militanz, um die Frage, was ist denn sagen, der Inhalt unserer oder die ästhetische Form unserer Forderungen und wie hängt das miteinander zusammen. Und in dem Zusammenhang ist das Kommunikationsguerilla-Buch entstanden, aus einer Kritik dessen, dass eben schon die Form auch einen bestimmten Inhalt transportiert hat und dass wir gesagt haben, wir müssen einfach eine Theorie darüber entwickeln, was die Politik der Zeichenbilder und Symbole tatsächlich darstellt. Also, und dann haben wir versucht aufzudröseln, welche Prinzipien, also wie Verfremdung oder Überidentifizierung oder Methoden sozusagen, auf welche Art die funktionieren. Wir haben versucht zu überlegen, wie kann man das mit welchen Taktiken und mit welchen Praktiken umsetzen. Also gab es dann eben solche, im Handbuch gibt es dann eben Abschnitte zu Collagen, zu Fakes, zu subversiver Affirmation, zu Entwendungen, zu Verfremdung und so weiter. Und das ist genau der Punkt. Also die Forderung, die der Kollege aufgestellt hat oder die Kollegin, die ist sozusagen im Zentrum dessen, was jetzt auch hier sagen, heute unser Anliegen sein dürfte, nämlich die Frage, welche Bedeutung haben diese Formen? Welche Bedeutung haben ästhetische Praktiken? Wie kann ich sozusagen ästhetische, was ist die politische Ökonomie der Symbole und der Zeichen? Ja, das ist sozusagen der Punkt, um den es dann auch geht. Und dazu muss man einfach sagen, dass Kommunikationsguerilla ein politisches Anliegen verfolgt. Sie kritisiert nämlich Regeln der Normalität. Und dann werden wir schon sehen, indem sie Irritation, Unklarheiten schafft und damit auch neue Lesarten für gewohnte Bilder und Zeichen ermöglicht. Und sie entstellt, sie durchkreuzt die hegemoniale kulturelle Grammatik, die auf nonverbaler Ebene und in naturalisierter Form einfach festlegt, was normal ist und was abweichend. Und insofern, und das ist, denke ich, der Punkt, um den es geht, der auch immer wieder als Forderung war, setzt Kommunikationsguerilla am Alltag an. Es geht um Naturalisierung, es geht um Normalisierung, es gibt die Hegemonie des Denkens sozusagen, soll in einer Weise in die Krise gestoßen werden. Und um solche naturalisierten Machtstrukturen zu kritisieren, muss man eben die zunächst mal sichtbar machen. Und sichtbar werden sie dort, wo das reibungslose Funktionieren der Zeichensysteme und Interpretationsmechanismen in Stocken gerät. Und diese Entwicklung solcher Taktiken, die stand am Anfang in der 90er Jahre auch aus einer defensiven Position heraus. Sagen wir mal so, nach 89 war keine linke Massenbewegung mit breiten Mobilisierungen in Sicht. Die neuen sozialen Bewegungen, die hatten sich quasi in den Grünen aufgelöst oder die realsozialistische Scheinalternative hat sich selbst erledigt. Und man war in einer Situation, in der eben es nach wie vor bestimmte Punkte zu kritisieren gab und ganz wesentliches zu kritisieren gab und im Einspruch zu erheben. und den herrschenden Verhältnissen zu widersprechen und das Geschwätz vom Ende der Geschichte oder vom endgültigen Triumph des Kapitalismus etwas entgegenzusetzen. Und das funktioniert eben, dass man nichts anderes denken kann, dass man nichts anderes denken mag, dass man in einer Weise sozusagen, das als normal und natürlich, jeder Widerspruch war sozusagen, man ist sozusagen zum Borderliner geworden in dem Moment, wo man nach wie vor daran festgehalten hat, dass das etwas ist, was eigentlich nicht wünschenswert ist. Und Kommunikationsguerilla sahen wir damals eine Möglichkeit, mit wenigen Leuten eine wirksame Politik zu praktizieren. Unsere Ressourcen waren damals aber auch sowas wie, sollte so eine wirksame Politik der Nadelstiche entwickelt werden. Und unsere Ressourcen waren Lust am Widerstand, eine intime Kenntnis von lokalen Verhältnissen und einzelne Verbündete auf allen Ebenen. Und das ist also ein sehr undogmatischer Begriff dessen, was wir als das Politische verstanden haben. Und allerdings haben wir dann damals die Geschichte in einem zentralen Punkt falsch interpretiert. Wir dachten, unsere Hinwendung zu einer Politik der Zeichen sei auf die damalige Schwäche der Linken, zumindest in Deutschland, zurückzuführen, auf das Fehlen einer starken sozialen Bewegung. Kommunikationsguerilla sahen wir quasi als eine Notlösung an, die erstens Spaß machen sollte und uns zweitens über die Durststrecke hinweg trösten sollte. Und bis dann die nächste soziale Bewegung wieder kommt. Und wir haben dabei immer betont, dass Kommunikationsguerilla die traditionellen Politikformen nicht ersetzen, sondern ergänzen sollte. Und dass Klartextpolitik, die dann immer sozusagen Kommunikationsguerilla entgegengesetzt wurde, nach wie vor notwendig sei. Und dabei war uns aber nicht klar, wie eng diese Hinwendung zu einer subversiven Politik der Zeichen, also Kommunikationsguerilla, mit dem Übergang von einer fordistischen zu einer postfordistischen Gesellschaftsorganisation zusammenhing. Das hatten wir nicht verstanden, das hatten wir nicht begriffen. Wir haben das sozusagen in unserem linksradikalen Kosmos übersetzt und versucht, uns zu wehren gegen Vorwürfe wie, das ist symbolische Politik, das ist keine wirkliche Politik, das ist sozusagen etwas, was einfach Luxus in dem Sinne ist.
Ist das dann die Schnittstelle zwischen symbolischer Politik und der sogenannten, unter Anführungszeichen, realen Politik?
Das ist eben genau der Punkt, was sich geändert hat, und das werde ich versuchen, jetzt noch ein bisschen zu erläutern. Die Hinwendung zu so einer subversiven Politik der Zeichen, also semiologische Guerilla, politische Kunst, Social Media, als Meta-Brand, als Kommunikationsguerilla, das ist sozusagen eine produktive Reaktion darauf, dass sich die Verhältnisse, in denen die Linke agierte, grundlegend geändert haben. Nämlich die Situation 1989 war eben nur die Begleitmusik, die den Übergang dann beschleunigte. Und Indizien für diesen Übergang lassen sich an ganz verschiedenen Stellen finden. Einerseits die Hinwendung zu einer Politik der Zeichen war nicht auf unseren lokalen Mikrokosmos beschränkt. Mit ähnlichen Ansätzen wurde auch anderswo experimentiert. Ich zitiere, also ich nenne Fiambera Obera in Katalonien als Political Art, Chain Workers in Mailand entwickeln das Konzept des Social Media. Medien wurden als Tool der Invasion in öffentlichen Räumen und Diskursen, und die Patissiers sans frontières, also die Tortenwerfer, Luther Blisette in Italien, überall entstanden solche Gruppen, die das, was wir dann als Kommunikationsguerilla versuchten, im Konzept zusammenfassen, praktizierten. Dazu musste man nicht Kommunikationsguerilla finden, sondern die gab es. Und die gab es nicht, weil wir sie erfunden haben, sondern die gab es deswegen, weil etwas sich veränderte oder weil etwas sozusagen sich grundlegend änderte. Und dazu muss man sich dann nochmal die Akteure angucken. Also viele Akteure verdienten ihr Geld mit allen möglichen Projektarbeiten, mit kurzfristigen Verträgen, ohne Sozialversicherung, als Freelancer, oft im Bildungs- und Medienbereich. Sie haben sich durchgebracht mit Sprachunterricht über die Runden, mit Übersetzungen, mit Fortbildungen, Journalismus, Grafikdesign, Fotografie. Sie verdienen alle ihr Geld mit Programmieren, Kuratieren, Kulturarbeit, Werbeindustrie, Freelancer, Akademiker, durchsetzt mit Jobs in Kneipen und allem Möglichen.
Aber, muss ich jetzt einhaken, ist das dann nicht quasi ein Mittelklasse-Phänomen? Ist das nicht quasi, also alle Leute, die du erwähnst, sagen, wo ist der klassische Arbeiter, die klassische Arbeiterin quasi in der Gleichung jetzt?
Ja, dazu muss man nochmal ganz kurz die charakteristische, also darf ich das kurz anders ausführen, weil ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass der Begriff des Arbeiters sich auch geändert hat. Und ich glaube, das, was diese Leute, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, einigt, ist diese unterschiedlichen Arten, sich zwar sein Geld zu verdienen, aber eines haben sie gemeinsam, ist nicht so ein bestimmter Berufsethos, wie die Arbeiter das hatten. Ja? Also durch körperliche Arbeit produktiv zu sein. Der ganze Produzentenstuhl der Arbeiterklasse bezog sich auf die Art und Weise, mit seinen eigenen Händen Arbeit sein Geld zu verdienen. Und Und diese Leute werden wegrationalisiert. Ja? Also diese Gruppe ist sozusagen, hat keine Mobilisierungsmacht mehr. Sie werden einfach, siehst du an Nokia, es wird einfach nach Rumänien verlagert, werden sie dort zu teuer, verlagern sie es noch was. Sie können das sagen, und du kannst es praktisch nicht stilllegen, auf dieser Ebene jedenfalls.
Also das ist die klassische Arbeiterklasse nach China outgesourced.
Ja, sozusagen. Also und sie gibt es aber noch. Ja? Und das ist aber übrigens auch nichts Neues. Im Übergang zum Kapitalismus war das ganz genauso. Es gab noch die landwirtschaftliche Produktionsweise und Lebensweise. Die Mehrzahl der Leute haben, als das Industrieproletariat aufkam, unter landwirtschaftlichen Bedingungen gearbeitet und gelebt. Und trotzdem war das Industrieproletariat diese Form von Klasse, in die Hoffnungen projiziert würden, es würde gesellschaftliche Veränderung stattfinden. Konnte man immer noch sagen, ja, was heißt dein natürlich arbeiten die meisten noch als Landwirte, beziehungsweise es gab ja noch so Übergangsphänomene. Das ist nichts Neues, dass es die anderen immer noch gibt. Ja? Das heißt nicht, dass es die nicht mehr gibt, sondern die haben auch noch eine Wirkung. Aber die Frage ist, welche Mobilisierungsmacht hast du? Welche Möglichkeit, dich sozusagen querzustellen? Und ich glaube eben, die haben nicht mehr so einen bestimmten Berufsethos und auch nicht mehr so eine, also eine geteilte Verelendung, also wie das eben bei den Industriearbeitern des 19. Jahrhunderts ist, ist eben doch was anderes geworden.
Na gut, aber die Verelendung quasi kann man dann schon quasi im prekaren Beschäftigungsverhältnis genau. Zum Beispiel sehen.
Und das ist das Interessante, gemeinsam ist ihnen diese Prekarisierung von Arbeit und Leben, diese auf sehr unterschiedlichen Bildungs- und Einkommensniveaus und in ziemlich unterschiedlichen Lebenssituationen greift. Mobilität, Ausübung unterschiedlicher Tätigkeiten, hintereinander immer dazulernen, flexible Arbeitszeiten und so weiter, das kommt. Und auch mit dieser, genau mit dieser Situation, die man auch schon früher kannte, dass letztlich es sehr auf deine anderen Ressourcen, sei es soziale, deine Bildungskapitalien oder auf deine Netzwerke und ökonomischen, ob du damit einigermaßen klarkommst oder nicht. Wenn du schon den nächsten Auftrag brauchst, bevor du den letzten abgefertigt hast, kommt dann die Hölle zustande. Ja? Und das ist sehr unterschiedlich. Und wir behaupten jetzt in dem Fall, dass es kein Zufall ist, wenn prekäre, und jetzt nennen wir das Wort kognitive Arbeiter, zu Mitteln der Symbolproduktion greifen, um ihre politischen und sozialen Forderungen Ausdruck zu verleihen. Und hier kommt es zu einer Konkurrenz von Formen der Produktion, der Individuation, Subjektbildung, der politischen Artikulation, alles das kommt dort zum Ausdruck, wie sie in ganz anderer Form auch der starke Arm des Industrieproletariats war. Also wir erinnern uns vielleicht an diesen Spruch, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Und jetzt verlagert sich sozusagen ein großer Teil der Wertschöpfung in andere Bereiche und in dem Zusammenhang entstehen andere sagen, Punkte, an denen anzusetzen wäre.
Und das wäre dann quasi das Zeitalter des kognitiven Kapitalismus dann.
Genau, und dann redet man nicht mehr vom Proletariat, sondern vom Kognitariat.
Und, das heißt allerdings, das Kognitariat kann dann, also wenn ich das jetzt quasi direkt übersetze, würde das heißen, der kognitive Arbeiter legt Photoshop nieder.
Genau das, genau. Genau das hat sich geändert. Es gibt eben nicht mehr diesen zentralen Ort. Also das mit dem Streiken funktioniert nicht mehr so einfach. Man legt nicht Photoshop nieder, sondern man nutzt Photoshop, um andere Dinge zu machen. Beziehungsweise sich zu mobilisieren und zu organisieren. Der Streik funktioniert auf eine andere Art und Weise. Und die Nutzung dieser symbolischen Praktiken zur Artikulation eines kollektiven Dissens ist eben, das ist vielleicht das eine Punkt, Photoshop niederzulegen, ist nicht an einem bestimmten geografischen Ort wie die Fabrik gegründet oder, oder von einem sozialen und kulturellen Kontext, also der Arbeiterklasse im klassischen Sinne, abhängig. Sie ergibt sich vielmehr direkt aus der Art und Weise, also im kognitiven Kapitalismus von Zeichen, also wo die Produktion von Zeichen zur Alltagspraxis geworden ist. Das ist nämlich nochmal der nächste Punkt, der sich verändert hat, dass diese Zeichenproduktion nicht nur im Produktionsprozess stattfindet, sondern sozusagen in das private Leben, das, was man früher sozusagen dem Arbeit und Leben gegenübergestellt hat, sondern dass das in dieser Weise auch Wirksamkeit ist. Und was ich nun sozusagen, was sind jetzt nun diese veränderten Verhältnisse, das nochmal zusammenzufassen, die bewirken, dass die Politik der Zeichen jetzt eine zentrale Stellung einnimmt, und zwar nicht nur für die linken Aktivistinnen oder die sozialen Kämpfe, sondern weise über das kulturelle Feld und wie das über in das kulturelle Feld in Ökonomie, in die Ökonomie und Politik hineinwirkt. Negri, Antonio Negri, hatte letztens daran erinnert, woher die Dynamik der Kämpfe rührt. Diese Frage führte ihn und andere in die Autonomia Operaia der 80er Jahre, der 60er Jahre zurück, in die Fabriken zu den Kämpfen der Arbeiterin gegen den Akkord. Das Kapital versuchte diese Form der Ausbeutung zu verallgemeinern und entwickelte Widerstandsformen dagegen. Damals wusste noch niemand, dass der Akkord im Laufe der 60er Jahre in den gewerkschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen eine zentrale Stellung einnehmen würde und auch eine zentrale Stelle in der Gewerkschaftsorganisation. Der Mehrwert wurde sozusagen in den Fabriken produziert, wobei zugleich gewerkschaftlicher Widerstand die Ausbeutung beschränkte und die Arbeiterinnen in die Lage versetzten, einen Teil von dem, was sie produzierten, auch wieder zu konsumieren und weshalb es dann auch einen Markt für diese hergestellten Produkte gab. Die sozialen Kämpfe fanden im Zentrum der industriellen Produktionsprozesse statt. Der Ort der Kämpfe war die Fabrik. Dort setzten dann die Bewegungen ein. Und das ist die Kritik, ne, wenn man sagt, ja, wo sind jetzt die Arbeiter, wo ist jetzt der Ort, an dem gekämpft
wird? Also wo ist der schöne alte Antagonismus?
Genau. Und jetzt kommt der Postfordismus.
Der hat da ist er schon.
Genau, wir sind überall verfügbar. Was ich übrigens gar nicht so schlimm finde in vielerlei Fällen, also dieser Kulturpessimismus, dass man das sozusagen jetzt nur als Problem sehen würde, kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber die Logik des Produktionsprozesses hat sich geändert. Und zwar gibt es nach wie vor Fabriken, es gibt Fließbänder, es gibt Sweatshops, die je nach Standortfaktoren und Devisenkursen von einem Land ins andere verlegt werden, meistens auf den Trikont.
Geht es da nicht quasi auch um eine, sozusagen auch eine, wie soll man sagen, eine Verflachung der Hierarchien, also dass quasi diese klassische Gegenüberstellung von Arbeiter, Arbeiterin und Fabriksbesitzer, Fabriksbesitzerin, dass das heutzutage quasi in eine Wolke des sich Gutfühlens als Teil einer schönen großen Corporate Family zum Beispiel sozusagen sich auflöst?
Naja gut, das wird versucht herzustellen, aber interessant ist ja schon, dass wir haben auch Untersuchungen dazu gemacht, dass all diese Vorstellungen sozusagen du hast ja was zu Firmenhymnen gemacht, ne? Also diese symbolischen Mittel, um so eine Corporate Identity herzustellen, geht eben an bestimmte Grenzen und diese Grenzen ist einfach, dass im Prinzip sich der Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital eben doch nicht auflöst und er sich aber neu organisiert und man verstehen muss, wo er sich organisiert und wo sozusagen die Produktion sich verändert und wohin sich die Produktion verschoben hat und die geht eben weg vom Fließband und es gibt jetzt immaterielle und mentale Arbeit, also und das sind die Produktion von Bildern, von Symbolen, von Wissen, von Netzwerken, von Communities. Der Mehrwert der Nike-Turnschuhe wird nicht in dem Sweatshop produziert, er multipliziert sich in den Styles, die Jugendsubkulturen auf die Straße hervorbringen und die sozusagen in den PR-Abteilungen von Nike in vermarktbare Lifestyles umgesetzt werden. Das heißt, wir selber sind an der Produktion, die Subkulturen sind an der Produktion von Mehrwert beteiligt, das hat sich geändert. Das heißt, sie greifen diese jugendlichen Subkulturen auf und ökonomisieren in ganz anderer Weise. Die Produktionskosten von diesen Turnschuhen sind vernachlässigbar gegenüber dem Geld, das sie in die Marketingabteilung
legen. Legen wir es nochmal um auf quasi ein, also ich weiß nicht genau, wie viele hier quasi so Turnschuhgeil sind. Legen wir es mal um auf ein Beispiel, das hier vielleicht verständlich ist, nämlich wie viele von euch haben denn einen Apple-Computer? Sind Sie beteiligt?
Na gut, es ist eben gelungen. Na gut, bei Apple ist es eben so, Apple hat es einfach geschafft, sozusagen in der Kreativszene ein Stück weit ein Standbein zu bekommen. Und erst jetzt im Zuge mit dieser iPod und den MP3-Playern ist es ja so gelungen, in so einen Massenmarkt vorzukommen. Das heißt, wo dann das Lifestyle auch mitverkauft wird. Natürlich hat das was damit zu tun. Und natürlich wird dann ein bestimmter Lebensstil einfach auch angesprochen. Ein bestimmtes Begehren wird angesprochen und befriedigt. Ja. Also, aber ich will das jetzt überhaupt nicht, wie gesagt, es geht da nicht um Moral oder ob das richtig oder falsch ist, aber es wird einfach gesagt, dass eben die hier sozusagen in der Kreativszene gearbeitet haben oder die waren sozusagen deren Image und Selbstimage, die haben, wurden dort von Apple in dieser Weise genutzt, sozusagen so eine Marke herzustellen. Das ist, denke ich, schon zentral. Ja. Aber wie gesagt, mir liegt es fern, das in irgendeiner Weise moralisch zu bewerten, sondern mir geht es nur darum zu verstehen, dass dieser Computerherstellung, das heißt, dass die Technik an sich relativ austauschbar ist, sieht man ja, jetzt haben sie auch Intel-Prozessoren, ja, also der letzte Unterscheidungsmerkmal war sozusagen, war dann auf der technischen Ebene, hat
ja,
sich dann
das
auch...
Das Unterscheidungsmerkmal ist ja quasi nur quasi das symbolische sich gut fühlen quasi beim Nützen einer Marke.
Genau, und der Punkt ist eben der, dass immer mehr in immer mehr Bereichen sowas stattfindet, ja? Dass es eben sich immer mehr ausweitet. Und die Arbeit, die den Turnschuh zum Lebensstil macht und damit seinen Mehrwert signifikant erhöht, die findet eben nicht nur in den Marketingabteilungen und auf den Managementetagen statt, sondern die findet oder in der Kunst oder in der Werbeindustrie, sondern da sind wir sozusagen, wir sind damit beteiligt, wir produzieren dort täglich mit. Ja. Unsere Subjektivitäten, wenn wir unsere MySpace-Seite gestalten, wenn wir unser Facebook-Profil sozusagen aufpolieren, wenn wir Videos auf YouTube stellen oder auf Flickr Bilder hochladen, dann produzieren wir immaterielle Produkte, die unmittelbar in den Produktionsprozess eingehen, als Marketingkonzept, als Style, als differenzierte Konsumentenliste. Ja. Also diese da sind wir sozusagen unmittelbar beteiligt und das hat sich sozusagen, ist eine Verallgemeinerung. Und unsere alltäglichen Praktiken, unser Wissen um Zeichen und Styles wird unmittelbar eine Ressource für den Kapitalismus und für diese affektive Arbeit bei der Konstitution von kollektiven Subjektivitäten und sozialen Netzwerken werden wir nicht bezahlt. Ja, sondern
also wir sind unbezahlt das Bauvolk des neuen Subjekts.
Auf unseren Lebensstil gibt es kein Copyright. Ja, das ist nicht möglich. Das wird aber findet trotzdem sozusagen, findet Eingang in die Vermarktung. Ja. Und das Interessante an der Geschichte war, da können wir später nochmal drauf kommen, war jetzt in China ein Beispiel, wo dann diejenigen, die Piratensoftware von Windows benutzt haben, gesagt haben, erst weil wir Windows benutzen, kann Microsoft das sozusagen auch verkaufen. Ja? Also die Voraussetzung, dass sie so marktförmig werden, hat damit zu tun, dass wir es uns illegal angeeignet haben. Und da gibt es eine nette Debatte um diese, sagen Piraten, die geklauten oder gehackten Windows-Systeme. Und ich denke, diese Produktionsweise, von der ich jetzt gerade so ziemlich ausschnitthaft und ziemlich verkürzt berichtet habe, die hat Jan Mulier-Bouton den kognitiven Kapitalismus genannt und sie beruht eben auf Ressourcen von Wissen, auf den geistigen Fähigkeiten der Subjekte, die und diese Verbindungen der Produktionseinheiten, die sind dann zweitrangig, da die Quelle des Werts eben nicht mehr in ihnen liegt. Das Kapital wird zunehmend abstrakter und weniger abhängig von materiellen Zwängen, des Standorts und der Kontrolle einer bestimmten Arbeiterschaft. Und das muss man auch wissen, wenn man sozusagen über Widerstand redet. Früher war für das Kapital unmittelbar notwendig, dass sie in der Lage sind, die Arbeiterklasse zu kontrollieren und zu zwingen und die Produktionsmittel in der Hand zu haben. Das hat sich auch, also das ist nicht mehr notwendigerweise gegeben.
Also früher hat eine Person dann Macht gehabt, wenn sie die Möglichkeit gehabt hat, zum Beispiel eine Bank zu errichten. Also wenn das wirklich de facto möglich war, ja, Bank zu errichten und zu sagen...
Ja, eine Druckmaschine konnte man sich früher nicht leisten. Das musste, die Druckmaschine hatte ein Kapitalist und heutzutage brauche ich einen Drucker oder das Internet. Ja, also genau. Diese Geschichten haben sich tatsächlich ein Stück weit verschoben. Das heißt nicht, dass man nicht ein gewisses ökonomisches Potenzial braucht, aber es hat sich schon massiv verschoben.
Was natürlich dann quasi auch ein schöner Hinweis auf Kommunikationsguerilla insofern ist, dass ja, also jetzt mit meinem Beispiel mit der Bank zu sagen, die Bank war früher sehr, sagen, schwierig zu errichten und sehr schwierig sozusagen zu machen. Heutzutage ist es eigentlich möglich, dass jede x-beliebige Person im Internet eine Bank aufmachen kann oder als Kommunikationsguerilla-Praxis im 20. Jahrhundert quasi eine Bank zu bauen, hat viel Geld und hat, sagen, war schwierig. Heutzutage kann man relativ einfach, wie es die Yes-Men zum Beispiel auch vorgemacht haben, eine Banken-Homepage oder quasi die Homepage einer internationalen Organisation sozusagen aufbauen, hinstellen. Es hat denselben symbolischen Wert mittlerweile wie ein großes Gebäude der Deutschen Bank. Die Homepage der Deutschen Bank ist mittlerweile mindestens genauso wichtig wie das Gebäude der Deutschen Bank. Genau. Und da kann man natürlich dann quasi einhaken,
ja,
sozusagen.
Ja. Also nur mal, um den Unterschied deutlich zu machen. Früher haben wir unsere Infostände aufgebaut in der Fußgängerzone. Um 12 hatte keiner mehr Lust oder war so müde vom vorhergehenden Tag. Dann haben wir den Infostand abgeräumt und dann waren auch die Flugblätter und alles andere weg. Heute stellst du das ins Netz und das bleibt neben dem Netzauftritt der Deutschen Bank ist nachhaltig nach wie vor erhalten. Was bedeutet das? Ja? Also letztendlich heißt es nach wie vor, dass die Deutsche Bank mehr Kapital hat. Aber auf der Ebene von politischer Repräsentation haben sich die Gewichte verschoben. Die Deutsche Bank muss sich was einfallen lassen, weil der Infostand nicht einfach mehr weg ist. Sondern es gibt dann gute Gründe, warum nach wie vor... Das nicht bedeutet, dass damit die Deutsche Bank in die Krise gerät, aber es bedeutet was in der Veränderung der Repräsentation von politischen Inhalten. Und das wäre noch zu analysieren, was wirklich sich verändert hat. Darüber gibt es noch keine wirklichen, also was heißt das eigentlich jetzt und was hat sich dann verschoben? Ja, die Deutsche Bank ist nach wie vor kapitalkräftig und kann x Webseiten auf die Beine stellen. Das ist nicht der Punkt. Aber wir sind nicht einfach weg, wie die Deutsche Bank kritisieren. Unser Infostand ist sozusagen verallgemeinert. Und das hat sich ein Punkt. Und jetzt wollte ich aber nochmal darauf zurückkommen, warum dann das nicht einfach nur eine Kasperei oder eine Harlekinade ist oder warum. Und alles, was ich jetzt vorher versucht habe zu skizzieren, so verkürzt es auch sein mag, bedeutet eben, dass es nicht nur um Unterhaltung geht, sondern eben um eine handfeste Intervention im Zentrum des Produktionsprozesses. Indem wir in diesem Zentrum operieren, entwickeln wir politische Artikulations- und Organisationsformen, die dieser Gesellschaftsorganisation und diesem Postfordismus angemessen sind. Wenn die Fabrik als Ort der Produktion durch die Schreibtische oder die Desktops der Telearbeiterinnen und der Freelancer ersetzt wird, dann brauchen wir auch Organisationsformen, die in dieser Verstreutheit funktionieren. Wir brauchen Verschwörungstheorien, wir brauchen Netzwerke, wir brauchen Subjektivitäten, wir brauchen alternative Mythen und Bilder. Und denn der Streik eben in der Fabrik ist schwer, denn so wie der Streik in der Fabrik ist das schwer vorstellbar. Wer soll da streiken? Du hast es schon gesagt, Photoshop niederlegen, als Freiberufler, als Projektarbeiterin, als Praktikantin, ich streik, sozusagen der Ich-AG. Und das ist das, was auch noch nicht ganz geklärt ist und was auch noch nicht verstanden ist, wo es überall Ansätze gibt und wo es auch hier, denke ich, viele Beispiele für gibt, wie sowas aussehen könnte. Aber was es sagen jetzt für uns bedeutet als soziale Bewegungen, kann ich nicht abschließend analysieren. Aber es lässt sich zumindest erklären, warum in den 90er Jahren, als diese neoliberal-postfordistische Logik sich durchzusetzen beginnt, viele Gruppen begannen, sozusagen mit so einer Politik der Zeichen zu experimentieren, eben dem, was wir Kommunikationsguerilla nennen. Und ich möchte einfach den Clou des Argumentation nochmal hervorrufen. Symbolische, wenn sozusagen diese Produktion von Zeichen, wenn das Arbeiten mit Zeichen, mit Symbolen, sozusagen immer mehr Teil dieses Wertschöpfungsprozesses wird, dann ist auch sozusagen das die angemessene Ebene, auf der man intervenieren kann. Und dann ist es auch es ist ja merkwürdig, dass man dann sagt, ja, aber die Werbung arbeitet ja auch so, die macht die gleichen Techniken und so weiter. Dann ist es doch merkwürdig, dass die Linke sagt, ja, weil die Werbung das macht, darf ich das nicht machen, obwohl das sozusagen ein zentraler Bereich der gesellschaftlichen Auseinandersetzung ist. Das haben wir nie verstanden, aber wir konnten es auch nicht erklären. Wir haben damals argumentiert, Kommunikationsguerilla ist Taktik und Werbung ist Strategie und haben Kommunikationsguerilla nie als Strategie gesehen, sondern immer als Nadelstich und nie als sozusagen Punkt. Wir waren falsch, wir lagen falsch, wir haben das falsch analysiert, wir waren sozusagen gefangen in so einer Argumentationsweise, die versuchte dann zu sagen, okay, es muss uns auch noch Spaß machen. Ja? Also das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt, der Aktivisten ein Stück weit bei der Stange hält. Und das ist sozusagen die Revision, das ist sozusagen Kommunikationsguerilla 2.0. Wir widerrufen. Ja? Also wir sagen, wir haben damals falsch argumentiert und wir haben das verkürzt gedacht, sondern wir würden es heute offensiver wenden, weil die Werbung so arbeitet und weil an ganz vielen Stecken mit Guerilla-Marketing gemacht wird, ist es der Ort der Produktion. So, und jetzt kommen die anderen hier mit Boltanski und Chiapello, die dann in Anlehnung an Max Weber, so der neue Geist des Kapitalismus, eine Schrift entwickelt haben und gesagt, ja, es gibt die richtige Sozialkritik und es gibt die falsche Künstlerkritik. Und eben alles, was mit 68 zu tun hatte und wo das auch alles angefangen hat mit dieser Kommunikationsguerilla an den Ort der Künstlerkritik und damit dem zu Vernachlässigenden angeht. Was ist da der Punkt eigentlich? Oder warum, wo besteht da der Denkfehler aus unserer Sicht?
Ja, die Frage ist dann, wo ist dann quasi der Ort der Kritik? Oder der richtige Ort der Kritik? Oder?
Ja, also wir haben uns dann immer gefragt, warum müssen wir uns immer gegen diesen Vorwurf wehren? Ja, die Werbung ist auch so. Warum war das für viele Leute so ein Punkt? Warum hat sie das so schockiert, dass andere Dinge machen, die sie auch tun? Und ich glaube, eine solche Kritik hat damit zu tun, dass die herrschende Gesellschaftsform in einer Weise gedacht wird, die ein Außen und ein Innen imaginiert und versucht, sich eben vom hegemonialen Symbolsystem, das übrigens auf der gleichen Konstruktion beruht, durch eine einfache Inversion zu distanzieren. Wenn man innen ist, dann ist man böse und wenn man außen ist, dann gehört man zu den Guten. Und aus dieser minoritären Position der Underdogs heraus wird dabei die Dichotomie von innen und außen sozusagen moralisch aufgeladen. Nur wenn diese Trennung rigide ist, ist die Kritik legitim. Nur dann hat sie einen sicheren, nicht vereinnahmbaren Ort. Das ist wie mit den Subkulturen, die immer darum kämpfen, dass sie nicht kommerzialisiert werden. In dem Moment, wo sie kommerzialisiert wurden, ist die Sache gegessen. Dann muss man schon wieder zum nächsten Ort gehen, was vielleicht auch eine vernünftige Haltung ist, sich dann zu verabschieden und was anderes zu versuchen. Aber die Tatsache, dass dann eben eine Kommerzialisierung stattfindet, wird also sagen, damit dann begründet, ja, so eine Art von Politik ist auch falsch, weil sie kommerzialisierbar ist. Und demgegenüber würden wir jetzt...
Wo ist das Jenseits? Wo ist das Nicht-Kommerzialisierbare?
Ja, was ja richtig ist zu sagen, dass es keinen sicheren Ort mehr gibt. Also wir würden sagen, dass die Veränderung... Also früher war sagen... der Widerstand außerhalb der Arbeit gedacht, das war das Außen, in der Freizeit, sozusagen in der Nichtarbeit, wurde sozusagen der Widerstand Organisation. Ein Teil dieses kognitiven Kapitalismus besteht darin, dass Arbeit und Freizeit zunehmend schwieriger werden zu trennen, dass du gar nicht mehr weißt, diese Produktion von Subjektivitäten, all das, bist du mittendrin im Produktionsprozess, du kannst nicht mehr sagen, dass das nicht mit Arbeit zu tun hat, du arbeitest permanent für diesen Kapitalismus, indem du an YouTube arbeitest und so weiter. Das ist alles sozusagen nicht mehr so einfach rauszulösen. Und das ist eines der Merkmale dieses kognitiven Kapitalismus, dass es sozusagen keine Grenzziehungen, dass es extrem zynisch ist, dass es kaum noch Grenzziehungen möglich sind, dass es sozusagen jeweils, was heute subversiv ist, ist morgen schon nicht mehr. Und das hat aber Folgen. Das hat Folgen für die Praktiken und Praxen von Widerständigkeit und Subversion. Und das heißt auch, dass der Protest, der heute subversiv ist, morgen vielleicht schon systemstabilisierend sein kann. Und dass das Neue darin besteht, dass du permanent sozusagen den Ort bestimmen musst und dass du keine Chance hast zu sagen, wenn ich einmal die richtige Form der Kritik habe, dann, und das führt dann dazu, das führt dann auch so zu, bei den Linksradikalen zu sehr merkwürdigen Veranstaltungen, von denen sagen, Politik machen wir sowieso nicht mehr, wir kritisieren nur noch, und denen geht es im Prinzip darum, immer auf der richtigen Seite zu sein. Ja, die wollen einfach,
das wollen die Liberalen übrigens auch.
Die wollen einfach nie in den Geruch kommen, sich die Hände schmutzig zu machen. Die haben Angst davor, sozusagen, dass man nur irgendein Wort oder einen Satz von ihnen verbrauchen konnte.
Aber ist das nicht quasi postmoderne Nostalgie?
Naja, man muss halt auch sagen, man kann immer Sachen inhaltlich kritisieren und sagen, das ist inhaltlich falsch. Man kann aber auch natürlich nochmal hingehen und sagen, die Funktion von solchen Debatten diskutieren und dieses Spiel, wer ist der Linkste und wer ist der Radikalste im ganzen Land, bringt einem natürlich auch Distinktionen und der von oben, vom hohen Kader herunterpult, die Zensuren verteilen kann, das ist subversiv, das ist schon so ein systemimmanent, der ist natürlich im Prinzip auch immer schön raus, weil er immer schon sagt, ja, aber da machst du ja nur sozusagen, reproduzierst du nur das Kapitalverhältnis, da bist du ja nur sozusagen innerhalb einer, und diese Form, und dieses, das ist glaube ich der Punkt, über den wir uns streiten werden. Gibt es diesen Ort außen noch? Das wird der Streit sein, ja, um den es gehen wird. Ja.
Also ein Bekannter von mir, der in einer autonomen Gruppe in Wien ist, hat es den Schlingensief genannt. Quasi aus der autonomen Perspektive sozusagen halt. Was kann denn sowas wie Schlingensief uns überhaupt noch helfen, sozusagen?
Der Schlingensief hilft dir nicht per se, sondern der Schlingensief hat eine ziemlich gute Aktion gemacht und die war richtig und wichtig. Ja? Und danach ist das System Schlingensief und dann wird es wieder eine Aktion geben, die ist auch wieder verwertbar und so weiter. Ich würde mir das, du musst es im Konkreten, im Kontext angucken. Das ist die unterschiedliche Herangehensweise zwischen der Linken, die sagen, hegelianisch denkt, und denen, die sagen, versuchen, das, was der kognitive Kapitalismus ist, auch tatsächlich in eine konkrete Subversion überzuführen. Es geht nicht ums Recht behalten, sondern es geht ums Verändern. Und wir suchen nach Orten, an denen wir ansetzen können. Und dafür werden wir auf die Schnauze fallen, dafür werden wir falsche Aktionen machen, dafür werden wir manchmal systemstabilisierend sein. Aber nur unsere Neugierde und nur unser Hass auf die Verhältnisse und auf den Punkt, immer wieder den Punkt zu finden, an dem wir die Geschichte rumdrehen können, wird dazu führen, dass wir irgendwann mal was sozusagen auf die Reihe kriegen. Und möglicherweise geht dann diese Geschichte eher von der Party aus als von der Plenum, des linksradikalen Plenums.
Also Scheitern als Chance?
Nein, das Problem ist, es ist kein Scheitern, sondern es ist sozusagen zu verstehen, dass du nicht mehr in der Lage bist, einen Ort zu finden, von dem du aus sicher kritisieren kannst, von dem du aus sicher sagen kannst, das ist auf jeden Fall subversiv, sondern du musst damit rechnen, dass das kapitalistische System alles sozusagen auch wieder auf, oder die meisten Sachen, einige Dinge sind auch schwieriger und das wird man sehr, relativ schnell rauskriegen, welche Dinge man dann eben nicht einfach kommerzialisieren kann. Und nur zu verstehen, dass die Kommerzialisierung nicht das Problem ist. Ja. Also, dass das nicht der Punkt ist, gegen den du dich wehren musst oder dass es dein Hauptaugenmerk ist, sondern dass du einfach immer wieder schauen musst, an welcher Ecke kann ich ansetzen. Und dazu brauchen wir das Wissen um Symbole, darum brauchen wir das Wissen um Zeichen, darum brauchen wir das Wissen um Ästhetik und um bestimmte Praktiken, um diesen Punkt immer wieder neu zu finden. Das heißt, wir müssen uns dieses Wissen aneignen, um immer wieder diesen Punkt zu finden, an dem wir sozusagen ein Stück weit dann die Geschichte vorantreiben kann und können. Und damit ist keine Gewissheit verbunden, das kann man auch in dem Sinne nicht messen. Das können die übrigens im Kapitalismus auch nicht, die können auch keine Arbeitsleistung mehr, wie Marx hat es noch in der Arbeitszeit der durchschnittlichen gerechnet, aber wie berechne ich ein Projekt, also, oder wie, das sind immer wieder Aushandlungsprozesse, also diese Dinge zu messen ist praktisch auf dieser Ebene nicht möglich und das hat sich verändert.
Ich würde sagen, wir öffnen die Diskussion, also das Volk muss mitsprechen, ja. Also liebes Prekariat, sprecht doch mit und stellt Fragen. Ein Schock, eine kognitive Dissonanz zwischen Konsum und selber tun. Deswegen drücke ich da gleich das Mikro in die Hand.
Oh Gott. Ich bin bei einem völlig anderen Gedanken noch. Soll Karstadt gerettet werden?
Wie bitte?
Ich bin bei einem völlig anderen Gedanken. Soll Karstadt gerettet werden? Das ist also mit den Geldern der Verbraucher, die nicht mehr zu Karstadt gehen, soll Karstadt gerettet werden, was wiederum privaten Eigentümern gehört.
Ja. Danke. Das kannst du... Die Frage ist nicht, ob du Karstadt rettest, sondern ob du den Leuten einen Verdienst rettest. Das wäre meine Frage.
Naja, nebenan gibt es auch einen Fachhändler, der möchte auch gerne mal wieder verkaufen.
Ja, schon klar. Aber die Frage ist sozusagen, inwiefern du marktförmiges Denken in einer Weise in eine Krise setzen kannst. Und damit hast kannst auch Fabrikarbeiterplätze retten und trotzdem. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten zu intervenieren. Der Punkt ist einfach, die Frage kann man so nicht beantworten. Weil es nicht die Frage ist, ob ich Karstadt rette, sondern in dem Sinne, was kann ich damit tun, um immer mehr Leute sagen, zu dem Bewusstsein zu bringen, dass es mitunter vielleicht nicht der Punkt ist, ob ich Karstadt rette, aber es ist ein Unterschied ums Ganze. Die Leute, die da arbeiten, brauchen trotzdem die Kohle. Und wenn du dann das Karstadt-Retten nicht als das revolutionäre Projekt ansiehst, sondern als eine Möglichkeit, ein Stück weit eine ökonomische Logik entgegenzutreten, dann ist das schon okay. Dafür hast du den Kapitalismus ein Stück weit stabilisiert. Das kriegst du mit rein, das hast du mit drin, aber unter Umständen hast du eine Kampferfahrung organisiert, die man in einem anderen Kontext wieder mobilisieren kann. Das ist sozusagen, du wirst nicht den richtigen, also die Frage ist nicht, kann ich Karstadt retten oder soll ich, sondern wie interveniere ich mit denen, die daran beteiligt sind?
Anderes Volk.
Ich habe mir die Frage gestellt, wie weit das überhaupt Gültigkeit hat für die Menschen da draußen. Wir sind ja so ein Subset von einer Teilgruppe eines Splitters des Internets oder von Leuten, die kognitiv arbeiten oder vielleicht darüber reden, wie sie arbeiten oder darüber reden, wie man darüber redet, wie Internet funktioniert. Und ich war gerade in dem Workshop über die Roboter, die Sachen produzieren. Eigentlich sind es die meisten Sachen, die noch von Menschen produziert werden. Also ich kenne ganz viele Menschen, die Sachen machen. Ich arbeite in der Fabrik und da machen Leute Sachen. Und irgendwie wird das zwar outgesourced, aber die Bedeutung dieses kognitiven Arbeitens, die erschließt sich mir noch nicht so in der Breite. Ich glaube, die Dinge, die wir anfassen, die Sachen, die wir essen und die Becher, aus denen wir trinken, die haben schon auch immer noch mit Menschen zu tun, die es machen.
Aber die Bedeutung ergibt sich nicht aus der Quantität. Ich habe ja versucht zu sagen, dass das mit der Landwirtschaft genauso war. Die Mehrzahl der Leute wird noch in Fabriken arbeiten und das war sozusagen, die Mehrzahl der Leute hat in der Landwirtschaft gearbeitet. Daraus war dennoch irgendwann mal klar, dass in den Kategorien der Industriegesellschaft gedacht wird. Und dass einfach, egal wie viele Leute in der Landwirtschaft tatsächlich gearbeitet haben, dann das überhaupt nicht gezählt hat. Ja? Ich glaube, das ist das Schwierige zu verstehen, dass du eine ganze Reihe, also eine Mehrzahl der Leute noch hast, die unter ganz anderen Bedingungen arbeiten, aber dennoch werden ihnen zum Beispiel diese Bedingungen des kognitativen Kapitalismus aufgezwungen. Also diese ganze Geschichte um die Entgrenzung von Arbeit und Freizeit ist zum Beispiel so ein Punkt. Die Freelancer, die müssen so arbeiten und für die ist das vielleicht auch ein Fortschritt. Dann haben die auch die flachen Hierarchien in diesen Projekten oder was auch, das gibt es auch alles irgendwo. Aber woanders wird es zur Ideologie und wird es zur Hölle. Also wenn ich sozusagen in bestimmten Arbeitsverhältnissen genau diese Bedingungen aufgedrückt bekomme, dann ist es die Hölle. Und daraus entstehen auch Auseinandersetzungen und Kämpfe. Aber das wird eben, es ändert eben nichts daran, dass ein großer Teil, also dass du das Problem hattest, auch schon im Untergang der DDR, haben die auch gedacht, jetzt kommen endlich wir, die arbeiten ans Werk. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Marketingabteilungen aufgebröselt, die anderen wurden entlassen. Die brauchten sie nicht mehr. Was auch noch sich geändert hat, ist, denke ich, auch in den Fabriken an den Fließbändern gibt es inzwischen Computer, die diese Dinge steuern. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, die Fähigkeiten brauchen, mit diesen Dingen umzugehen. Und die reinen Hilfstätigkeiten werden tatsächlich outgesourced, weil sie billiger sind. Aber meine Behauptung ist nicht, dass es das andere nicht mehr gibt. Und ich glaube auch, ich sage auch nicht, dass es nicht relevant ist. Es ist relevant in den Auseinandersetzungen. Aber die Frage sozusagen, wo du mobilisierst oder wo du sagen, einen systemsprengenden Punkt hinkriegst, ja, das ist sozusagen die Behauptung von uns besagt nur, wenn wir versuchen zu intervenieren, müssen wir auf dieser Ebene uns sozusagen auch positionieren und versuchen, mit diesen Mitteln und Wegen einen Halt zu gebieten. Es ist ja kein Zufall, dass wenn Streiks funktionieren, dann sind sie momentan noch auf der logistischen Ebene. Also der GDL-Streik war der eigentlich entscheidende in den letzten Jahren. In Frankreich 1995 war der Streik der Transportarbeiter und der anderen an der Ebene wurde. Aber das ist eben genau der Punkt, auch dass die nicht mehr einen Ort brauchen, an dem sie produzieren, dass das sozusagen überall hingeschoben werden kann. Ja? Also das ist auch ein Aspekt, den man schon nachvollziehen kann anhand von Zahlen, einfach an der Bedeutung von Produktion. Aber die Behauptung ist nicht, dass es das nicht mehr gibt und dass es für die Menschen keine Bedeutung hat. Die Behauptung ist nur die, ein wesentlicher Teil wird immer mehr in diesem Bereich stattfinden. Also das ist etwas, was man wahrscheinlich nicht einfach mal so beiseite schieben kann mit dem nach dem Motto, ja, aber die meisten arbeiten doch noch woanders.
Eine Frage habe ich noch, und zwar habe ich immer noch nicht ganz verstanden, wie diese Kommunikationsguerilla auf den Primat des Wirtschaftssystems kommt. Also es scheint ja Steuerungsillusionen zu geben aus dem wirtschaftlichen Verhalten in die Politik hinein und es wird vorausgesetzt, dass kausale Verhältnisse dastehen. Ich verstehe nicht ganz, wie man darauf kommt.
Naja, der Punkt ist einfach der gewesen, dass man eben, wenn man Kommunikationsguerilla betreiben möchte, dann relativ, man muss sich sozusagen schon über die kulturelle Grammatik einer Gesellschaft im Klaren sein. Man muss wissen, also wo Bilder produziert werden, wo Mythen produziert werden und wie man sozusagen mit Zeichen und mit dieser kulturellen Grammatik Normalität hergestellt wird. Und das Interessante war eben, dass viele Leute, die Kommunikationsguerilla betrieben haben, aus diesen Bereichen kamen, in denen man mit Bildern, mit Symbolen gearbeitet hat. Also zum Beispiel diese Fake-Geschichten, die sozusagen ziemlich elegante Umgehen mit Photoshop oder die Möglichkeit, Verschiebungen vorzunehmen auf so einer bildlichen Ebene. Das ist sozusagen interessant auf der Beobachtung, wer denn die sozialen Träger dieses Widerstands sind. Und die Hypothese oder die These wäre jetzt eben, dass das kein Zufall ist, sondern dass das vereinfacht wurde durch die Tatsache, dass immer mehr Leute gebraucht werden, die in diesem Bereich arbeiten und dass immer mehr Leute aus diesem Bereich sozusagen natürlich auch unter Bedingungen arbeiten, die nicht wirklich angenehm sind und dass dann Widerständigkeit sagen, auf dieser Ebene auch entwickelt wird, weil sie diese Computer eben auch nutzen können für Subversion oder das Netz auch sozusagen nutzen können für Mobilisierung. Sie haben ein Kenntnis darüber, wie kann ich diese ganzen Geräte und diese Zeichenmanipulationssysteme in einer anderen Weise einsetzen. Das ist der schlichte Zusammenhang, der als Hypothese formuliert ist und über den wir uns natürlich streiten müssen, aber aus unserer Sicht gibt es da einige starke Indizien für so eine Sichtweise.
Da wäre jetzt direkt mein Anknüpfungspunkt für die Trägerinnen und Träger des Widerstands. Also du hattest das vorhin auch diese Folie vom Euro Mayday aufgelegt, also eine große Parade der Prekarisierten. Ist das nicht in gewisser Weise aber auch ein Zusammendenken von sehr, sehr unterschiedlichen Akteuren? Also es fiel mir immer bei diesen Euro Mayday-Aktionen auf, da wird dann das Laptop-Prekariat mit dem Wischmob-Prekariat zusammengedacht. Tatsächlich sind aber die Ausgangspositionen und die Lebensrealitäten sehr, sehr unterschiedlich. Wie würdest du das bewerten? Ist das wichtig, dass es da eine Identität des im prekarisierten Lebens gibt? Oder ist das für das Tragen von Widerstand, wer da die Akteurinnen und Akteure sind, unwesentlich?
Naja, also das Problem besteht natürlich, dass so eine politische Bewegung immer ein voluntaristisches Moment hat. Das heißt, sie müssen immer ein Stück weit auch über Widersprüche hinweggehen. Und ein Merkmal, glaube ich, dieser neuen sozialen Bewegung ist, dass sie einfach in dem Sinne kein einheitlich homogenes Interesse haben und dass natürlich die Billa-Kassiererin, würde man in Wien sagen, oder die Lidl-Kassiererin erstmal ein anderes Interesse hat als der Freelancer, aber sie eben unter ähnlichen ökonomischen Rahmenbedingungen arbeiten müssen. Das heißt, dass sie eben keine festen Arbeitsverträge mehr haben und so weiter, dass auf ganz vielen Dingen Ähnlichkeiten sind. Ein politisches Projekt besteht immer, Gemeinsamkeiten zu erfinden, beziehungsweise zu suchen. Ein politisches Projekt ist immer der Versuch herauszukriegen, wo ist ein gemeinsamer Nenner, in dem man agieren kann. Ob das gelingt, ist dann eben das Schwierige an dieser Sache. Aber ich würde mich nicht darauf einlassen wollen und sagen, ja, die Interessen sind so unterschiedlich und deswegen kriegen wir das nicht hin. Auch die Arbeiterklasse, Marx hat ja immer von der Klasse an sich und der Klasse für sich gesprochen. Auch das war nichts als eine Erfindung. Also die Arbeiterklasse für sich gibt es auch nicht wirklich. Das ist immer ein politisches Projekt gewesen, das war immer eine Erfindung. Nie haben die Leute die gleichen Interessen gehabt in dem Sinne. Das war eigentlich abenteuerlich, das zu denken. Aber es war notwendig, so eine Imagination zu haben oder so einen gemeinsamen Bezugspunkt, an dem man auch gemeinsam ein Interesse artikulieren kann. Und das ist die Arbeit, die zu leisten wäre. Ob das gelingt, ist eine andere Frage. Aber ich finde es nur, weil ich sehe, dass der Wischmob und das Laptop unterschiedliche Ausgangspunkte sind, jetzt keine Notwendigkeit zu sagen, die müssen aber getrennt marschieren, in Anführungsstrichen. Das liegt an unserer Fantasie und an unseren Fähigkeiten, an unserer politischen Fantasie und unserer politischen Kreativität, Projekte zu erdenken, die das tragen. Ja, also, dass man eben davon ausgeht, es gibt an bestimmten Punkten Interessen. Und der andere Punkt ist, es gibt auch die Theorie dieser Multitude, die behauptet, das sei ja gerade das Gute daran, dass man sozusagen sehr Leute hat, die sehr unterschiedliche Interessen haben und die überhaupt zum Teil nicht mal einheitliche Interessen, sondern auch gegensätzliche Interessen haben. Und das macht die Geschichte sozusagen so unberechenbar. Diese Behauptung gibt es auch. Ja. Da bin ich mir nicht so sicher, wie weit das trägt, aber zumindest bestimmte Reaktionen deuten darauf hin, dass dafür ein bisschen was spricht, aber vielleicht bin ich noch zu klassisch politisch sozialisiert, als dass ich mir das sozusagen als Idealtypus vorstellen möchte. Aber das heißt nicht, dass das richtig ist, was ich sage dann an der Stelle darüber. Ja.
Ich habe vielleicht eine Doppelfrage eher. Also A, wen möchte man eigentlich agitieren? Ja, also
dich?
Ja, wird schwierig, weil es gibt ja einen großen Streit in der deutschen Linken, der ist problematisch. Wen möchte man die Arbeiterklasse erreichen? Das ist mit Studien aus den 60er Jahren relativ problematisch, weil sie sich von linken Strömungen eher nicht agitieren lassen. Möchte man die Bourgeoisen, also die Habenden, agitieren? Die wollen sich nicht agitieren lassen, weil sie einfach gut geht. Und wenn man agitieren kann, auf welcher Grundlage? Also hier wurden Negri und Boltanski eher so, linke Schöngeister zitiert, aber auch eben Hegel und Marx. Also an welcher Stelle und in welcher Radikalität? Also hier wurde ja eher von Spaßgeräte gesprochen als von
Also diese Gedanken, die wir jetzt hier vorgeführt haben, waren natürlich keine Spaßgeräte, ja?
Ich sage ja auch Spaß zum Beispiel, nicht Spaß.
Na, wo ist was, ne?
Sicher.
die Schwaben sagen, wenn was wollsch, frag schmi. Also, der Punkt ist einfach der, das ist unklar an der Stelle, es gibt nicht mehr so dieses Ziel, man ist sich nicht mehr darüber so sicher, ist es die Arbeiterklasse oder wer ist die Arbeiterklasse, und es scheint sich momentan auch zu verschieben. Das war das Interessante an dieser Multitude-Konstruktion von Negri, dass er eben so eine Gruppe erfunden hat, die die mobilisierbar war, ohne dass man sie direkt ansprechen musste und klar skizzieren konnte. Da konnte sich jeder drunter finden. Und das hat was für einen Mythos, den du brauchst, die Multitude ist der Versuch, so einen Mythos zu schaffen, der die Arbeiterklasse ersetzt. Ja, ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Aber es ist der Versuch, in der klassischen linksradikalen Vorstellung von einem revolutionären Subjekt jetzt anstatt der Arbeiterklasse die Multitude zu setzen. Und mir ist es gar nicht egal, mir ist es völlig wurscht, ob es die gibt oder nicht. Mir ist auch völlig wurscht, ob ich sozusagen sagen, die Frage ist, funktioniert es? Ja, da kann ich damit so viel Kraft entfalten, dass sich Leute darunter was vorstellen können oder was wünschen oder ein Begehren anrufen kann. Und damit ist auch schon sozusagen deine Frage, ich will eigentlich alle ansprechen, beziehungsweise wir wollen alle versuchen zu erreichen, die sich in irgendeiner Weise mit diesen Verhältnissen nicht einverstanden erklären oder denen klarzumachen, dass diese Verhältnisse, so wie sie sind, nur dazu führen, was wir Krieg, was wir Unterdrückung, was wir Ausbeutung, was wir ökologische Zerstörung und so weiter finden, dass das zusammenhängt. Und wer da mitmacht, ist mir wurscht, ob das ein Manager ist, der tauchen geht. Ja, an der Sinne, ja, dann an der Stelle gibt es einen Punkt, der ist gemeinsam und der will den Kapitalismus zwar vielleicht nicht abschaffen, aber der ist in der Lage, dem was entgegenzusetzen. Und den Kapitalismus schafft man nicht ab, indem man eine Bewegung empfindet, die weiß, wo drehe ich an diesem Tag, an dieser Schraube, und dann passiert das. Das ist, glaube ich, so, funktioniert so heute nicht mehr. Und diese Vorstellung von, ich müsste nur an einem Tag die Revolution machen und die Macht übernehmen, die Sendeplätze besetzen, das ist alles hinfällig. Das funktioniert nicht mehr. Und hat auch nie funktioniert, sondern das ist sozusagen eher eine Form der Frage, wie kann ich Bedingungen schaffen, in denen anderes denkbar wird. Ja? Und wie kann ich Bedingungen schaffen, in denen andere Vorstellungen wünschbar sind. Und dazu kann Kommunikationsguerilla beitragen, indem sie Naturalisierungen aufbricht, aber sie ist nicht das Rezept für die Revolution oder für die Agitation schlechthin, sie ist eine Möglichkeit. Und das ist eben vielleicht auch nochmal so ein Punkt, man darf sich auch das nicht so vorstellen, als ging es darum, jetzt Kommunikationsguerilla-Aktionen zu predigen und sagen, ihr müsst jetzt alle Kommunikationsguerilla machen, um Gottes Willen. Wir brauchen die Leute, die wissen, wie man solche Vorratsdatenspeicherung bewertet. Wir brauchen die Leute, die dieses Fachwissen haben. Wir brauchen alle, die alle sind nach wie vor notwendig. Aber in dieser Kombination, ja, alle guten Aktionen, die ich kannte, waren in den letzten Jahren Aktionen, die sehr verschiedene Vorgehensweisen hatten. Die sehr klassische Gegenöffentlichkeitsarbeit, klassische Aufklärungsarbeit drin, aber die eben auch andere Dinge noch, sagen, Kommunikationsguerilla-Aktionen ein Stück weit mit hatten. In dieser Kombination muss man sich das vorstellen. Und ich behaupte eben nur, dass eben diese Kommunikationsguerilla, dieses Wissen um ästhetische Praktiken, die Wissen um Symbolsysteme, das Wissen sozusagen darüber, was da produziert wird, ein Punkt ist, an dem mehr bewegt werden kann, als eben die Debatte um symbolische Politik bisher nahegelegt hat. Und wen ich dann da agitiere, weiß ich vorher oftmals nicht. Wir haben nur den Eindruck, dass wir manchmal zu sehr überraschenden Ergebnissen gekommen sind, in welcher Weise eben ganz sehr, sehr unterschiedliche Gruppen einbeziehbar waren in eine Form von Praxis oder von Auseinandersetzung.
Ja, ja, ich würde mal sagen, herzlichen Dank an Sonja, unsere Putzfrau. Und danke fürs hier gewesen sein. Ich würde Sonja noch gern ein kleines Geschenk machen. Ist irgendjemand von der Technik da und kann bei dem Laptop den Sound aufdrehen? Kann man das? Hört mich jemand? Ja? Wo ist das, die arbeitende Klasse für den Laptop? Die Miniklinke ist eingesteckt. Okay, dann müsste es eigentlich funktionieren. Es ist ein kleines Geschenk, wir wissen das wahrscheinlich eh schon kennen, du hast quasi die Lidl-Verkäuferin angesprochen. Und wir haben ja bei Monochrom vor einem Jahr ein Lied aufgenommen, es ist quasi ein prekärer Beschäftigter, singt ein Liebeslied auf einen Lidl-Angestellte, und das möchte ich euch jetzt gern vorspielen, und währenddessen könnt ihr euch rausverziehen und ein Bier trinken.
Hey Lidl Girl, ich wär so gerne. Natürlich nicht immer, doch so ab und zu. Um 8 Uhr sperrst du auf und um 18 Uhr dann zu. Und ich sitz hier mit meinem Scheiß to do. Hey, little girl, ich muss dir was erzählen. Patchwork Identity kann ganz schön quälen. Um 18 Uhr, da fahr ich hoch, Deadline früh um 8. Und du darfst wieder Fernsehen schauen, heut Nacht. Hey, little girl, wie gut, dass es dich gibt. Erstens brauch ich Kaffee und dann schon aus Prinzip. Gibst mir das Gefühl, dass es noch was anderes gibt. Glaub jetzt bitte nicht, ich werde in dich verliebt. Es ist nur so, ich schau dir manchmal zu. Ich wär so gerne du. Hey, Girl, es ist nur eine Idee. Du bist für mich der Inbegriff der Realität. Du kriegst am Monatsende immer deinen Lohn. Und ich hab echt die Schnauze voll von der ganzen Kommunikation.